Hallo und herzlich willkommen zu Step Up, deinem Female Leadership Talk rund um das Thema Frauen und Führung. Ich bin Nora Ast, ich bin Wirtschaftspsychologin und systemische Therapeutin und unterstütze mit meinem Unternehmen Leading Mindfully Führungskräfte im Finden und Leben eines mutigen und authentischen Führungsstils. Mich beschäftigt dabei die Frage, was es braucht, damit wir mehr Frauen in Führungspositionen haben und wie Frauen es gelingen kann, dabei ihre ganz persönlichen Stärken einzusetzen. Um hier spannende und vielfältige Antworten zu finden, spreche ich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr auf das heutige Gespräch, in dem ich mit meinem Gesprächspartner über zwei sehr wichtige Themen sprechen möchte. Und das eine ist das Thema Talentmanagement. Also wie fördere ich als Unternehmen gezielt weibliche Potenziale im Rahmen von Talentmanagement-Programmen und Maßnahmen? Denn mein Gesprächspartner, gleich sagen werde, wie er heißt, war vor seiner jetzigen Rolle, der jetzt als HR-Business-Partner bei dem Unternehmen NKT ist, war er lange Zeit Head of Talent Management bei der Firma ABB, einem Unternehmen im Bereich Energie- und Automatisierungstechnik. Und das leitet uns auch gleich schon zum nächsten wesentlichen Thema für heute, nämlich dem Thema Technik und Frauen, insbesondere in MINT-Berufen. Ich habe vorher auch nochmal geguckt, MINT, ich meine ja immer zu wissen, was das heißt, aber damit ich hier auch ganz sicher bin, das Richtige zu sagen, also MINT, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in den Berufen. Herzlich willkommen, Udo Sturm.
Ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch und hoffe, dass wir hier mit unserem Austausch auch vielleicht die ein oder anderen Punkte gut berühren können und dass es für die Zuhörer interessant wird.
Ja, sehr gut. Und sag du doch nochmal was, ich finde das immer, wenn ich Menschen vorstelle, dann lese ich ja immer das so, was über sie geschrieben steht oder was wir uns auch vorher schon ausgetauscht haben. Aber sag doch gerne einfach selber nochmal in deinen eigenen Worten was zu deiner Rolle oder auch zu deinen unterschiedlichen Rollen.
Ja, vielleicht erstmal der private Background. Ich bin 56, seit 29 Jahren verheiratet. Hab zwei Kinder, die aber schon mehr oder weniger fertig sind mit 25 und 19 Jahren. Im Personalbereich selber bin ich eigentlich schon von Beginn an tätig, seit 25 Jahren davon in leitender Stellung. Immer in Positionen stark als Businesspartner mit dem Schwerpunkt Kompetenzentwicklung, Talent Management, Change Management oder halt, wie du es auch schon erwähnt hattest, eine längere Zeit jetzt letztens bei meinem letzten Arbeitgeber bei ABB als Head of Talent Management für Deutschland.
Ja, und du hast noch eine Rolle. Du bist nämlich bei Femtech unterwegs.
Ja, das ist, wenn man so will, ein schönes Hobby, eine schöne Nebentätigkeit, wo man immer mal wieder ein paar Inspirationen bekommt und wo man auch hofft, dass man da einen ganz kleinen Beitrag zur Gesellschaft beitragen kann.
Und da engagierst also Femtech, vielleicht kannst du einfach nochmal erklären, was macht die Organisation Femtech, was macht ihr?
Also vielleicht fangen wir mal so an, als Personaler bist du natürlich ja immer mit dabei, auch Frauen zu fördern oder Talente zu fördern. Und ich glaube, die Diversity Initiativen, die fingen ja schon, ja, es ist schon länger her, denke ich mal, wo die anfangen, 10, 20, 30 Jahre teilweise, je nach Branche und Firma. Für mich selbst, denke ich mal, wenn ich jetzt sage, seit wann wäre ich aktiv oder seit wann bin ich da aktiv bei, ich glaube, da kann ich sagen, so seit 5 bis 10 Jahren, wo man dann sagt, jo, jetzt tue ich doch ein bisschen mehr in Richtung Diversity. Und da hat mich natürlich vieles durch meinen früheren Arbeitgeber ABB geprägt, der, ich glaube, da schon auch über Durchschnitt ist, wenn ich jetzt mal die Firmen sage, ob das jetzt alles toll ist, das kann man dann auch nochmal in Frage stellen. Aber wenn ich es jetzt so insgesamt vergleiche, schon über Durchschnitt. Und das hat mich so ein bisschen geprägt. Und ABB war halt auch einer der Gründungsmitglieder, aber jedenfalls längerer Zeit, als Femtech mal gegründet worden ist, vor 20 Jahren. Und ABB ist mindestens 10 Jahre dabei, glaube ich. Und Femtech selber ist ja ein Netzwerk aus Partnern von Wirtschaft, Universitäten, anderen Organisationen. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, halt Frauen, Talente in MINT-Berufen zu fördern.
Okay, und jetzt muss ich immer Pause machen, weil jetzt hast du mich noch neugierig gemacht. Du hast nämlich gesagt, du wurdest da in diesem Thema, was das Thema Diversity angeht, sehr stark geprägt durch das Unternehmen oder was ihr in dem Unternehmen gemacht habt. Kannst du sagen, was ist diese Prägung?
Ja, das ist eigentlich schon letztendlich, in welchen Stufen man auch so ein Diversity aufbaut und wie umfangreich man es nachher gestalten kann, um dann halt auch zu reflektieren, was bringt was, was ist vielleicht nur heiße Luft. Also ich denke mal, es ist viel passiert und viel Gutes passiert und auch viele Learnings, die ich jetzt auch mitnehmen kann bei weiteren Tätigkeiten oder Beobachtungen oder generell. Solche Prozesse müssen sich ja auch generell, denke ich mal, entwickeln.
Okay, super. Ja, das haben wir ja auch noch gerade als Schwerpunkt von unserem Gespräch. Ich glaube, dann steigen wir einmal in das Thema Femtech ein, nochmal, ne? Was ihr da macht. Und gerade gehen da nochmal über zu dem, was du gerade sagst. Bin ich schon ganz gespannt, diese Stufen, die ihr da durchlaufen seid, welche Erfahrungen du gemacht hast in dem Thema Diversity gut auf die Straße
gerne.
Zu bringen.
Kann ich gerne später nochmal zu eingehen. Aber vielleicht erstmal nochmal zu Femtech. Femtech selber, jetzt muss man noch sagen, ich selber bin Fördermitglied seit 2 Jahren bei Femtech Alumni e.V. Das ist, wenn man so will, ein Verein der ehemaligen Mitglieder, die das Femtech-Programm durchlaufen haben im Wesentlichen. Wobei auch jetzt Mitglieder aus MINT-Berufen generell aufgenommen worden sind. Und durch Aktionen, die auch ABB halt bei Veranstaltungen dort gemacht hat, war ich dann halt selbst bei solchen Veranstaltungen auch als Firmenmitglied mit dabei und habe dann doch immer wieder war ich beeindruckt von dieser Energie, die in diesem Verein steckt und was die bewegen und mit welchem Engagement. Und das hat mich immer so ein bisschen beeindruckt und auch angesteckt. Und dann dachte ich, Mensch, das ist bestimmt eine gute Sache, wenn ich hier vielleicht auch an einer Ecke, wo ich meine ja überdurchschnittliche Kompetenz vermeintlich glauben zu habe, auch mithelfen kann. Und das war im Wesentlichen, wenn man jetzt guckt, ich bin jetzt schon fast eine Institution beim jährlichen FTA Live, da haben wir immer so einen DISC-Workshop, wo wir 20 Teilnehmern letztendlich coachen anhand des DISC-Modells. Und wir da also immer ein individuelles Coaching anbieten. Das war am Anfang noch als Vertreter von ABB und jetzt ist es halt als Vertreter von NKT. Und insofern ist das zwar immer mit als Firmenvertreter, aber eigentlich ist es eigentlich mittlerweile schon, würde ich es wahrscheinlich auch machen, wenn ich in keiner Firma mehr wäre, könnte ich das trotzdem noch anbieten und würde es wahrscheinlich auch tun.
Und jetzt hast du schon so ein paar Dinge gesagt, die wahrscheinlich für dich ganz selbstverständlich sind, aber für mich, die bisher nicht viel mit dieser Organisation zu tun hatten und vielleicht auch für Frauen eben aus MINT-Bereichen, die das hier hören. Kannst du vielleicht nochmal sagen, du hast gerade gesagt, die Organisation bewegt viel. Was genau macht die Organisation? Was bewegt ihr und wer kann Mitglied werden? Also für wen ist das interessant, sich das mal anzuschauen?
Also der Femtech Alumni Verein ist halt für Professionals in MINT-Berufen im Wesentlichen geöffnet. Und in der Regel müssen, glaube ich, da die Mitglieder auch vorgeschlagen werden, beziehungsweise sich dann um eine Mitgliedschaft bewerben. Und das geht dann sicherlich über diejenigen, die jetzt da sind. Es sind insgesamt, glaube ich, dort 800 Mitglieder ungefähr. Ansonsten gerne auch auf den entsprechenden Internetseiten sich informieren. Und die Veranstaltungen sind relativ vielfältig. Ich selber bin eigentlich nur bei 2 Veranstaltungen oder 2 Sachen im Wesentlichen tätig. Also insofern eigentlich eher ein kleinerer Beitrag. Es gibt aber viele Veranstaltungen. Es gibt Regionalgruppen, es gibt Arbeitsgruppen, es gibt Webinare zu bestimmten Themen. Und manchmal ist es ja dann doch angenehmer, wenn bestimmte Sachen dann einfach mal Frauen auch unter sich diskutieren können, ohne vielleicht mit vermeintlichen Klischees arbeiten zu müssen und ähnliches. Und ich glaube, es ist gerade wichtig auch für Netzwerke sind ja immer wichtig. Und ich glaube, solche Netzwerke geben in der Regel den Frauen viel auch zurück. Und für mich ist es halt auch so, die Energie, die das ist, die kriegt man, glaube ich, auch zurück. Also besonders beeindruckt war ich vor 2 Jahren, ja, es war 1,5 Jahre, da gab es die SCA Live. Da musste die wegen Corona eigentlich nicht stattfinden. Und dann hat man innerhalb von 1, 2 Wochen oder 3 Wochen vielleicht maximal alles als Online-Veranstaltung über Teams hinbekommen. Und das war erfolgreich. Also da war ich auch sehr, sehr, sehr beeindruckt, wie man das alles so hinbekommen hat.
Was ist denn die FTA Live? Das hast du gerade als Begriff
die
verwendet.
Die FTA Live ist also, wenn man so will, die Jahresveranstaltung dieses Vereins, wo halt letztendlich bestimmte Speaker da sind. Das heißt, also 2-Tages-Veranstaltung in der Regel, Freitag, Samstag, wo man bestimmte Seminare buchen kann oder zum Beispiel halt auch mein Workshop ein Disc-Coaching zu erhalten oder halt bestimmte Vorträge anzuhören, Netzwerken zu bilden. Es gibt dann auch noch da bin ich halt auch noch Mitglied in der Jury vom Felicitas-Preis, wo bestimmte Personen zu dem diversen Motto, die bei der Femtech da sind, auch geehrt werden nochmal oder einen Preis bekommen.
Da bin ich ganz neugierig. Ich habe gesehen, dass du dieses Jahr da als Referent unterwegs warst.
Genau, ja, das ist dann halt dieses Disc-Coaching. Wenn du das jetzt meinst, oder da bin ich halt einer von 20 Referenten, in Anführungsstrichen. Ne? Also das.
Und dann hast du eben gesagt, dass du dadurch ganz, also dass du sehr inspiriert bist, welche Energie es dort gibt und was bewegt wird. Kannst du das für mich so ein bisschen zugänglich machen? Was wird denn bewegt? Wird was für Frauen bewegt? Wird generell was für das MINT-Thema bewegt? Also was wird denn bewegt, was vielleicht auch für so ein Frauennetzwerk besonders ist?
Also gut, das Netzwerk an sich ist ja ein Wert für viele Teilnehmerinnen oder letztendlich jedes Netzwerk. Du kriegst ja was zurück, du kannst dir Ratschlag geben lassen, du kannst dich beraten lassen. Du kriegst zu bestimmten Themen Impulse und kannst die nehmen. Das sind sicherlich auch klassische Themen bei wie Kind und Karriere und man kann letztendlich mit Gleichgesinnten sich austauschen. Ja? Und das kann wiederum letztendlich jemandem helfen, einfach zielgerichteter, fokussierter zu sein oder sich zu überlegen, was man dann halt auch mit seiner Karriere macht oder wo gibt es Probleme, wie haben andere Leute diese Probleme gemeistert. Ich denke mal, da kann man sich viele Impulse auch holen. Oder halt einfach auch nur fachliche Sachen, wo dann heißt, wie kann ich, was ich besser verhandeln oder ähnliches. Also es sind ja auch ganz normale Weiterbildungsangebote, die man auch woanders kriegen könnte.
Und da mal so die Frage an dich als Mann. Braucht es denn, würdest du dann sagen, es braucht extra Frauennetzwerke?
Ich glaube schon, ja. Also wenn wir uns im Moment angucken, wie die Verteilung von Frauen in bestimmten Berufen, Hierarchieebenen und ähnliches ist, würde ich einfach sagen, ja, insofern ist es eigentlich offensichtlich.
Weil welchen Beitrag dann die Frauennetzwerke dafür leisten?
Impulse zu geben, Talente sichtbarer zu machen, Talenten die Kraft zu geben, weiterzumachen, einen Stand zu haben, sich durchzusetzen und zu inspirieren als Role Model. Ja, wenn du da einen Speaker hast von Deutsche Bahn oder sonst wo oder jemanden hast, der halt schon im Vorstand als Frau ist und dann halt auch nochmal von seinen Erfahrungen diese teilt, dann denke ich mal, können die als Vorbilder inspirieren und dann helfen, Mut machen. Ja.
Und jetzt bin ich mal total gemein und piekse noch mal weiter. Und warum würdest du sagen, ist das gut für Frauen? Ich meine, könnte man jetzt ja auch argumentieren. Also ich habe da meine Idee, aber ich will ja deine Idee auch wissen. Warum ist so ein Netzwerk so insbesondere auch gut für Frauen, so aus deiner Außenperspektive, was du erlebst, so in der Begleitung von Talenten, weil Frauen das einfach super für sie ist, da diesen Mut zu haben, auch als Frau in Führung oder in MINT-Berufen zu wachsen, auch wenn sie da noch nicht die Vielzahl der vertretenen Personen dort sind, oder was ist da hilfreich?
Ja, vielleicht so, also ich erlebe, wenn man jetzt versucht, mit Unterschieden zwischen Mann und Frau zu kommen, dann erlebe ich Frauen häufiger oder überdurchschnittlicher reflektiert, auch besser organisiert. Das müssen sie ja auch häufigerweise immer noch einen größeren Anteil, am Familie und Haushalt haben. Aber sie sind auch disziplinierter und, die Reflexion könnte man ja jetzt in eine Stärke umsetzen, statt vielleicht durch die Reflexion Selbstzweifel zu haben, mehr selbstbewusster zu werden. Und dann die eigenen Stärken nutzen durch die Inspiration von anderen. Und ich glaube, dadurch, das kann letztendlich dann doch helfen, ja? Dass die Reflexion nicht in Selbstzweifel geht, sondern eher in Selbstbewusstsein. Das ist vielleicht so ein Punkt für mich aus meiner, aber weiß nicht, ob ich da jetzt das.
Nee, das ist auch das, was wir wissen, was Führungskräfte mittlerweile ausmacht. Also die Führungskräfte, die wirklich in der Lage sind, sich schnell irgendwie neuen Bedingungen anzupassen, ne? Sie Corona, die schnell auf Distanz führen können, die auch dann erfolgreich sind, die einfach in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren. Ne? Und dieses, was du gerade sagtest, so dieses Thema Selbstzweifel, was ja oft mit einem sehr starken Infragestellen so der eigenen Kompetenz und Fähigkeiten einhergeht, das dann eine Stärke umzuwandeln, wann sind denn Selbstzweifel angebracht? In Form einer Selbstreflexion. Und wann muss ich vielleicht auch einfach sagen, so, damit lebe ich jetzt einfach mal und so.
Und
Ja.
da sind Männer vielleicht manchmal, ich sag mal, einfacher gestrickt, die lassen das nicht so an sich ran, schütteln das ab und machen dann weiter. Oder sagen, ja, du hast recht, da muss ich mich ändern. Und nach einer Weile fallen sie in alte Verhaltensweisen. Ja. Und ich glaube, da in dem Teil sind Frauen schon häufiger anders. Wobei ich würde das jetzt nicht so zu sehr pauschalisieren, dass das immer so ist. Aber wenn man jetzt versucht, Unterschiede zu finden, dann würde ich das aus meiner persönlichen Erfahrung so sehen.
Ja, das zum einen. Und ich meine, das andere ist, ne, klar, wenn man eine Person in der Personengruppe einfach die geringere Anzahl, die Minderheit darstellt, wie es ja gerade in MINT-Berufen oft das Thema ist, dann ist es ja einfach super, wenn man auch mal eine Gruppe hat, wo man mehr seinesgleichen, sage ich jetzt mal, findet, wie bei Femtech, und dann auch mal hören kann, so, was sind eure Herausforderungen, ne? Was sind einfach, womit habt ihr so zu ja, im Tagtäglichen irgendwie zu kämpfen. Und hörst du da, würdest du sagen, so besonders in den MINT-Berufen, da gibt es nochmal besondere Herausforderungen für Frauen? Beobachtest du da was?
Besondere MINT-Berufen in dem Sinne nicht, außer dass sie natürlich deutlich unterrepräsentiert sind von der Anzahl her einfach, ne? Du kannst jetzt nicht sagen, du möchtest im Engineering eine Quote von 50% anstreben und hast aber Studienabgänger nur 10% in dem Bereich, ne? Von der Seite her kämpfen die MINT-Berufe natürlich noch stärker. Ich denke mal in IT vielleicht weniger. Wenn ich jetzt gucke im Personalbereich oder im Finanzbereich, da würde ich sagen, da ist die Gleichberechtigung nicht so weit weg, ja. Oder manchmal ist es ja so, dann kommen wir jetzt vielleicht auch schon zur Erfahrung im Unternehmen. Da macht ein Unternehmen und sagt jetzt, wir wollen jetzt wenigstens 30% Frauenanteil in oberen Führungsfunktionen haben. Insgesamt gibt es vielleicht einen Frauenanteil von 25, 30% auch im Unternehmen. Dann sind aber in den technischen Berufen vielleicht nur 10% und in den HR- und Finanzbereich oder Communication oder ähnliches 40, 50%. Ja, und dann heißt es ja, okay, wenn ich jetzt die Quote erfüllen will, dann muss natürlich, wo kriege ich dann die Leute her? Und dann ist es natürlich eher, das sieht man ja auch klassischerweise bei den Vorständen großer Unternehmen. Sehr häufig ist es dann halt auch, sind dann diese Funktionen und nicht die technischen Bereiche, wo tatsächlich dann die Frauen die vermeintliche oder tatsächliche Quote erfüllen. Ja. Mhm. Und von der Seite her muss man, es gibt natürlich verschiedene Phasen, auch wie weit oder was macht ein Unternehmen im Diversity-Bereich oder wie schafft es, eine diverse Kultur hinzubekommen. Für mich ist ja Diversity nicht nur Gender, sondern halt auch, ob es Nationalität ist. Und ich würde bei Diversity sogar noch weitergehen. Für mich ist auch die Art und Weise, wie Menschen sich benehmen oder ihre Verhaltenspräferenzen haben. Wenn alle gleich sind, dann alle gleichbereit sind, Risiken einzugehen, dann ist das auch nicht gut fürs Unternehmen. Wir brauchen auch ein paar Leute, die vielleicht sehr vorsichtig sind. Und wenn alle Leute vorsichtig sind, kommt man auch nicht vorwärts. Also du brauchst schon einen Mix. Und insofern kann man das Diversity-Thema sicherlich nachher auch oder sollte man auch viel umfassender sehen. Trotzdem, aber also wenn man jetzt
bitte? Diversity einfach auch in Bezug auf die Wertschätzung unterschiedlicher Stärken. Also
ja, und ich glaube, bei Nationalitäten sind wir schon viel weiter aus meiner Sicht als bei Gender, auch in Deutschland, gefühlt. Zumindest wenn ich die Unternehmen angucke, wo ich bisher war. Gerade bei ABB, da war ich auch mal in einer globalen Rolle und da waren wir, was weiß ich, 6 Nationalitäten bei 8 Leuten. Also da erlebe ich das auch jetzt bei NKT, wenn ich gucke, stellen wir jetzt unabhängig von der Nationalität auch oder auch von Alter zum Beispiel ein. Ja, also wir stellen sowohl 20-Jährige als auch 50-Jährige ein.
Ja, und jetzt finde ich das nochmal ganz spannend. Du bist ja auch schon eine längere Zeit so in dem Business. Welche Beobachtungen machst du denn insbesondere so im Thema, wenn wir jetzt den Diversity-Bereich wieder kleiner machen und wirklich nur auf das Frauenthema an der Stelle gucken? Welche Beobachtungen hast du denn so im Laufe der Jahre und machst du auch jetzt im Thema Frauenförderung auf unterschiedlichen Ebenen? Meinetwegen gesellschaftlich, organisational?
Also wenn ich jetzt gesellschaftlich generell gucke, dann spielt ja die Zeit letztendlich für die Frauen. Ne? Also es kommt ja keiner mehr dran vorbei, Frauen zu fördern.
Ist ja auch gut so. War ja auch lange Zeit nicht so.
Ja, das ist einmal einfach der Mangel an qualifizierten Kräften. Ne? Und halt tatsächlich, dass sich dieses Prinzip ja auch immer mehr durchsetzt und ja in mehr und mehr Bereichen selbstverständlich wird. Also das ist mein Erleben zumindest. Das heißt nicht, dass man das jetzt nicht mehr braucht oder dass man da aufhören sollte. Das um Gottes Willen nicht. Es ist insgesamt wird es weiterhin ein langsamer Prozess sein, weil es werden dann nicht schnell Ziele erreicht werden können. Aber ich erlebe halt stetig eine Veränderung in die richtige Richtung. Das ist zumindest mein persönliches Erleben. Ja. Und es fängt ja immer damit an, dass man erstmal ein Ziel vorgibt. Und ich glaube, da muss man dann aber auch wieder gucken, gibt man nur ein Ziel vor, wo dann halt gesagt wird, ja, hier auf Vorstandsebene wollen wir 30% Frauen besetzen. Das ist zwar ganz schön, hat auch eine Signalwirkung und ähnliches, aber wenn das dann alles ist, dann ist das für mich eigentlich auch kein umfassendes Programm. Ja, und dann ist für mich auch immer noch, vielleicht erstmal nochmal extra genommen, die große Debatte um Quoten oder Nicht-Quoten. Ich persönlich bin eher nicht ein Fan von Quoten, aber von Zielvorgaben. Also Zielvorgaben sollte man auf alle Fälle machen, die man anstrebt. Weil wenn man Zielvorgaben macht und die dann auch richtig nutzt, dann leitet man ja davon Aktionen ab. Wie kommt man zu den Zielen hin? Und oder man misst dann, hat man das Ziel erreicht oder nicht? Und warum
nicht?
Wenn
man sie ernst nimmt, ne? Wenn man sie ernst nimmt.
Genau.
Also Zielvorgaben gab es ja auch schon.
Aus.
Mhm. Und so, das ist ja auch das Problem. Mhm.
Da unterscheiden sich sicherlich dann auch einige Firmen. Gerade wenn ich jetzt ABB gucke, würde ich mal sagen, die waren auch überdurchschnittlich da. Ob sie dann immer Vorbild sind, dann manchmal die Frage. Aber deshalb, ich sage jetzt, Ziele ableiten und dann überlegen, was müsste man dann noch mehr ableiten. Und dann fängt es ja schon an, wenn ich ein Ziel vorgebe auf Vorstandsebene oder in der oberen Führungsebene, dann muss ich ja auch Potenzial dafür haben, um dieses Ziel zu erfüllen. Und dann muss ich eigentlich Ziele auf den unteren Ebenen auch machen. Und dann
Was
muss ich
heißt
das
denn Ziele auf den unteren Ebenen?
Also
Was
nehmen
heißt
wir
das
mal als
konkret?
Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will 30% Führungskräfte in den oberen Führungsebenen haben, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich bei Talentprogrammen, die ich mache, für diese oberen Führungsebenen, dass da auch 30% Frauen mit dabei sind. Und da muss ich natürlich gucken, wen muss ich dafür fördern. Dann muss ich gucken, damit wir einen Pool haben, wo wir diese 30% herkriegen, dann müssen auf den unteren Ebenen ja auch letztendlich entsprechend die Leute da sein. Und dann gehe ich wieder darunter, um diese zu füllen, müsste ich dann bei den Einstellungen darauf achten, dass man dann halt auch letztendlich, wenn ich jetzt, sage ich mal, oben habe, dann muss ich auch unten 30% der Hochschulabsolventen müssten dann halt auch weiblich sein,
Und
die wir einstellen.
könnte man das so machen? Wäre das denn eine Idee? Man sagt irgendwie, die Quote für den Thema, für den Finanzbereich, der liegt bei 50%, weil da haben wir auch genügend Absolventinnen. Und in den MINT-Berufen, da legen wir die Quote erstmal bei 20% fest. Und wir machen unsere Quote, die wir uns ein Stück weit im Unternehmen setzen, machen wir abhängig davon, wie viel Absolventinnen es denn in dem Bereich gibt. Wäre das irgendwie eine Richtung?
Denke ich mal, wäre in großen Konzernen sicherlich möglich, das zu machen. Das ist ja auch ein relativ höherer administrativer Aufwand. Ich habe es leider noch nicht so viel gesehen, sondern da ist aus meiner Sicht die Gefahr halt, dass ich dann nicht, dass ich dann, weil es einfacher ist, Frauen aus dem Personal- oder Finanzbereich fördere, um die 30% zu erreichen und nicht die Frauen in dem MINT-Bereich. Insofern gebe ich dir recht. Müsste man aus meiner Sicht einfach hier auch für die verschiedenen Funktionen Ziele definieren. Um dann nicht nachher zu vermeiden, dass dann in den HR- oder Finanzbereichen gar kein Mann mehr Karriere machen kann. Ja, das wäre ja dann vielleicht auch kontraproduktiv. Aber so schlimm habe ich es dann halt doch noch nicht erlebt. Aber es wäre eigentlich schon schöner zu gucken, wenn ich jetzt im Bereich Engineering bei 15% bin, dann setze ich mir halt fest 20%, weil vielleicht 30% unrealistisch ist. Und wenn ich dann gucke, dass bei den Hochschulabsolventen wir nur 10% in den Hochschulen haben, die weiblich sind, dann muss ich mir als Unternehmen Ziel geben, dass ich 20% meiner Hochschulabsolventen müssen weiblich sein. Ja, oder wir müssen dann halt noch früher gehen. Es gibt ja überall mal Initiativen, dass Frauen sich auch für die MINT-Berufe interessieren. Ja.
Und jetzt hast du zu Beginn gesagt, und das fand ich ganz spannend, dass du halt auch viele Erfahrungen gemacht hast. Was hat im Unternehmen funktioniert und was hat nicht funktioniert? Also, dass es da auch unterschiedliche Stufen gibt. Kannst du uns daran nochmal ein bisschen teilhaben? Also, was von dem, was du gemacht hast, würdest du sagen, was würdest du heute nicht nochmal machen? Und was von dem an Maßnahmen, gerade wie auch so ein Talentmanagement aufgebaut sein muss, würdest du sagen, das funktioniert total gut? Das ist deine Hitliste.
meine Hitliste. Also was lässt sich relativ schnell machen, aus meiner Sicht? Egal in welchem Unternehmen ich bin. Oder jeder Personaler sollte eigentlich wissen, welches sind seine Top 5 Frauen in Anführungsstrichen oder Top 5 weibliche Talente. Die sollte er wissen, um dann zu gucken, was kann ich eventuell tun, um diese zu fördern. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, okay, also ich hatte jetzt, das war auch eine ganz kleine Aktion, nur unser Vorstand kam mal an unseren Standort, okay, der kommt öfters, aber einmal, da gab es auch noch durch Corona die Möglichkeit, haben halt gesagt, jetzt machen wir mal ein Meet the Management und wir zeigen ihm unsere Frauenpower. Ja? Und das war auch gerade in der Aktion, wo er auch selber angefangen hat, jetzt für NKT Diversity Ziele zu setzen.
Okay.
Und das hat nicht viel gekostet und bringt dann halt die Situation, dass Frauen Talente sichtbarer werden im Unternehmen. Gut, nun würde ich nicht nur Meet the Management nur für Frauen machen, aber man kann ja gucken, dass man diese bevorzugt oder dass tatsächlich auch in solchen Meetings auch immer einige Frauen sind. Man kann auch immer gucken, dass bei Auswahlprozessen wir immer sagen, es muss auf der Shortlist mindestens eine Frau sein, wo immer möglich. Ja? Das heißt ja nicht, dass man die dann immer nehmen muss, aber es sollte immer eine sichtbar sein, so dass man dann halt noch auswählen kann und dann gucken kann. Oder man sagt halt einmal.
Aber auf beiden Seiten, ne? Auf Bewerberseite auf jeden Fall eine Frau mit drin sein, aber auch auf der Auswahlseite.
Auch das, ja, ist leider nicht immer möglich, aber wir hatten jetzt einen Fall, wo es tatsächlich so war, dass wir, aber da war auch die Vorgesetzte eine Frau, und wir geguckt haben, dass auch wenigstens eine Frau in dem Auswahlprozess bei den Shortlist-Kandidaten dabei ist.
Okay. Und was würdest du sagen, war das die Hitlist oder gab es noch
ja,
was?
Ja, vielleicht, was auch noch möglich ist, unabhängig davon, ob nun im Großkonzern ein offizielles Mentoring-Programm gibt oder nicht, einfach gucken, wo ist besonders Talent und wo gibt es eventuell, ob nun Frau oder Mann, eine Führungskraft, ein, zwei Ebenen drüber, dem man auch zutraut, ein guter Coach zu sein und die dann zu verlinken. Ja,
okay.
Da muss nicht großes formaler Prozess da sein. Man kann da, was weiß ich, jeweils einen One-Pager mit ein paar Stichpunkten in beiden Seiten geben und die dann verlinken. Was die dann draus machen, da muss man gucken. Also es muss ja jetzt nicht ein großes Programm sein, wo man 20 Pärchen miteinander vermittelt im Großkonzern mit einem Tag, Kennenlern-Meeting und allem drum und dran. Das können also auch Aktionen sein, die man einfach so macht oder halt jeder hat halt die Pflicht, jeder in den höheren Führungskräften ein oder zwei, ein, zwei Ebenen tiefer, dann halt als Mentor zu coachen.
Ja, das finde ich total pragmatisch, ne? Weil man kann ja auch, wenn man mitkriegt bei einer weiblichen Führungskraft, oh, Mentoring würde der irgendwie gut tun. Ich meine, wem tut Mentoring nicht gut? Und dann zu sagen, pass mal auf, die und die Person könnte ich mir gut für dich vorstellen. Ich frage da mal an oder so, ne? Und dann einfach ganz informell das Ganze auch zu starten. Und Menschen sind ja eigenverantwortlich und können sich dann ja auch selbst verabreden und austauschen.
Und ich habe selber in meiner Karriere beides durchlebt, als Mentee und Mentor. Und als Mentee hat es mir wirklich auch geholfen. Bei mir war der Hauptpunkt, von einem lokalen Blickwinkel in einen globalen Blickwinkel zu kommen. Und das war auch so ein für mich eigentlich sehr starker Lerneffekt daraus. Und als Mentor lernt man ja auch immer.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir nennen das Reverse Mentoring mittlerweile.
Ja,
ne?
Ja,
genau. Und ich gebe das auch immer Frauen wirklich als Tipp mit. Sammelt euch auch ein paar, man kann ja auch ein paar Mentoren haben. Ne? Also, und klar, es gibt diese festen Programme, die Unternehmen anbieten. Aber wenn mein Unternehmen sowas nicht anbietet, dann geht doch einfach auf Leute zu, die euch irgendwie sympathisch sind, wo ihr das Gefühl habt, von denen könnt ihr was lernen. Und man kann die entweder fragen, willst du mein Mentor, meine Mentorin sein? Oder so mache ich das, ich kontaktiere die immer, wenn Fragen bei mir aufkommen und die haben noch nie Nein gesagt. Und dann tauscht man sich einfach mit denen dazu aus. Also manchmal müssen wir, glaube ich, auch wieder verstehen, dass Mentoring auch wunderbar informell sein kann und dass man für jeden Zweck auch einen unterschiedlichen Mentor einfach haben kann.
Auch das und gut, jeder versteht noch ein bisschen was anderes drunter und dann Schnittmenge mit Coaching oder nicht und aber da gibt es viele Möglichkeiten und mein Learning ist ja, jede Reflexion hilft einem irgendwo, ne? Und das dann auch zu nutzen. Was können Unternehmen eigentlich noch tun, um für Frauen attraktiver zu sein? Ne? Das ist ja auch ein Thema, wo die Frauen sich auch fragen müssten, oder die Unternehmen sich fragen müssten, warum sie nicht attraktiv für Frauen sind. Und ich glaube, da passiert auch eine ganze Menge. Sei es jetzt an, dass es Homeoffice-Regelungen gibt. Wir haben ja nun alle gelernt, Homeoffice ist zunehmend einfacher. Sei es, dass es bestimmte Programme gibt, die vom Arbeitszeitmanagement noch helfen, da Familiensituationen anders zu managen. Unabhängig davon, dass ich jetzt auch feststelle, was vor 4, 5 Jahren noch gar nicht denkbar war. Da war es nur in Schweden denkbar, dass die Väter Elternzeit machen. Mittlerweile ist es schon fast normal, dass auch Väter Elternzeit machen. Und es gibt keinen Aufschrei mehr wie vor Jahren.
Ja,
also da ändert sich
meine,
einiges.
Und das ist meine persönliche Meinung, wenn das über die 2 Monate hinausgeht und man mehr, wenn der Vater auch mal alleine in die Rolle kommt und man nicht nur 2 Monate Urlaub macht.
Ja, okay.
Um so ein bisschen zu challengen an der Stelle.
Aber das wird ein Prozess sein. Ja. Und deshalb, das sagte ich ja, dass ich, der gesamte gesellschaftliche Prozess, der geht ja genau von der Seite in die richtige Richtung. Und wenn ich noch überlege, vor 7, 8 Jahren, da war das dann halt in Schweden schon fast normal, aber noch nicht bei uns. Und jetzt schüttelt man nicht mehr den Kopf, wenn ein Mann, auch wenn es denn vielleicht erstmal nur die 2 Monate sind, in Elternzeit geht, dann sagt man, ja, okay, macht ja Sinn. Also da wird nicht mehr gesagt, das geht ja nun überhaupt nicht. Diese Kommentare sind eigentlich vorbei.
Ja, ich
vielleicht erlebe manchmal in der Praxis
noch andere, aber das ist dann schon sehr, kommt einem dann schon sehr so mittelalterlich vor. Das stimmt, da hast du
recht. Ja, klar. Also insofern sehe ich da eine wirklich tolle Entwicklung auch in den letzten Jahren.
Und dieses Thema Arbeitszeitflexibilisierung, um das abzuschließen, ja auch nicht nur für Frauen, damit denen das angeboten wird, sondern ich erlebe das gerade auch bei meinem eigenen Partner, dadurch, dass der recht flexibel ist, was seine Arbeitszeiten angeht, wird mir auch viel mehr ermöglicht. Mhm. Also das ist ja dann so beide, einfach für beide gilt das letztendlich. Also
ja, und auch für die jüngere Belegschaft ist die Work-Life-Balance ja mittlerweile viel mehr oder viel wichtiger, als es vor 20, 30 Jahren der Fall war.
Und gibt's irgendwas, wo du sagst, das würde ich nicht nochmal machen, so im Bereich Frauenförderung, irgendwas, was du, eine Maßnahme, die du eingeführt hast und es ging nach hinten los oder es war nicht wirksam oder?
Nee, also so spontan, dass man jetzt sagt, also es gab mal eine Situation, da wurde global das Mentoring-Programm abgeschafft oder zumindest gestoppt aus Kostengründen, Change-Gründen oder ähnliches. Und lokal wurde ein Woman-Touring eingeführt. Das hieß dann letztendlich für die lokalen Männlichen gab es nichts mehr.
Ups.
So, und was ich schon vermeiden würde, ist den Männern was verbieten und nur den Frauen was erlauben. Also ich glaube, das dann überzieht man irgendwo. Und das macht keinen Sinn. Man sollte lieber gucken, dass die vorhandenen Sachen, die genutzt werden, ob die auch gerecht verteilt sind. Oder dann würde ich halt sagen, dann soll lieber da eine Frau mehr als Mann mehr sein, ohne jetzt alle da möglichst zu bevorzugen. Ja, Leistung sollte immer noch zählen. Es macht auch keinen Sinn, dann Frauen zu fördern, die nicht wollen oder die auch nicht können. Ja. Genauso wie das bei Männern auch keinen Sinn macht. Ne?
Genau, und ich glaube, wir haben das eigentlich vorhin schon ganz gut beantwortet mit dem Femtech. Ne? Es braucht manchmal so geschlossene Räume, wo man sich zu, so, glaube ich, seinen spezifischen Themen nochmal austauscht. Und die braucht es ja vielleicht für Männer genauso. Und ich brauche immer Austausch. Und insbesondere, wenn ich jetzt mal so eine Minderheit darstelle als Frau in einem Unternehmen und spezifische Aspekte habe, über die ich mich austauschen möchte, aber da ist niemand, mit dem ich mich austauschen kann, also keine andere Frau. Ich glaube, dann braucht es immer so etwas, was da Struktur und rahmengebend ist. Ne? Also wie zum Beispiel so ein Netzwerk, an das ich mich wenden kann vielleicht, ne? Mit meinen ganz besonderen Dingen. Ich meine, wir sind ja als Frauen einfach doch ein Stück weit länger draußen, wenn wir Elternzeit haben und so weiter. Und das wirft ja nochmal andere Fragen einfach auf. Also ich glaube, immer wenn es so eine kritische Menge nicht erreicht hat, dass man dann sagt, so, ich schaffe irgendwie einen Rahmen, in dem ich die Frauen irgendwie zusammenbringe, damit sie sich da einfach ein Stück weit austauschen können und mal hören können, wie machen das andere eigentlich.
Aber es gibt keine Aktion, die man nicht machen sollte. Ne? Also alles bringt irgendwo was. Also von der Seite her, jede kleine Aktion, und da muss man nicht ein großes Programm haben.
Und du hast ja auch gesagt, ihr wart überdurchschnittlich unterwegs. Was würdest du sagen, hat diese Überdurchschnittlichkeit ausgezeichnet? Einfach, dass ihr Frauen immer noch mal besonders mitgedacht habt in euren Maßnahmen und Aktionen oder dass Frauen euch zurückgemeldet haben, ich fühle mich hier im Unternehmen wohl?
Ich glaube, erstmal gab es eine Vollzeitstelle, die sich nur um das Thema Diversity gekümmert hat, was ja, ich sag mal, einen Hauptschwerpunkt Gender halt hat. Dadurch sind immer wieder stark Kommunikationen auch gewesen und das Thema ist präsent. gewesen in allen Medien des Unternehmens. Es gibt und gab, ob nun in meinem alten oder jetzigen Unternehmen, vom oberen Management da auch ein Push und ein Nachfragen, ein aktives Nachfragen. Ich denke mal, das ist auch wichtig und das ist in der Regel überdurchschnittlich. Es sollte halt kein Alibi-Sache sein. Ja? Ich glaube, das umfassende Programm mit den umfassenden Maßnahmen, was ja relativ viel Aufwand bedeutet, wo denn doch viele scheuen, etwas zu machen. Und ich glaube, das habe ich bei ABB zum Beispiel überdurchschnittlich erlebt. Ja? Dass man dann halt wirklich verschiedene Aktionen, Initiativen hat, auf verschiedenen Maßebenen. Oder halt auch das habe ich ja jetzt schon bei NKT erlebt, auch für verschiedene Ebenen Ziele vordefiniert. Bei NKT bin ich noch nicht lange genug, um die abgeleiteten Aktionen jetzt gut verkaufen zu können. Das muss ich jetzt erst noch so zeigen. Während ich bei ABB schon sehen konnte, dass es viele Aktionen gab in die richtige Richtung.
Und du hast das Gefühl, ihr habt auch die Aktionen, dass die wirklich dann auch das Thema nach vorne treiben? Also, dass dann auch wirklich mehr Frauen irgendwie gesagt haben, das Unternehmen ist für mich interessant oder hier bleibe ich?
Ja, man hat es teilweise an den sogenannten KPIs sehen können. Ob das immer überall durchgängig so zu sehen ist, ja, da kann ich jetzt wahrscheinlich nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich würde schon vom Gefühl her sagen, anhand der Kriterien und des Feedbacks, ja. Ob es immer das ist, was man sich vorgenommen hat oder das, was es eigentlich sein sollte, da gebe ich gerne zu, da ist halt noch was zu tun.
Ja, aber aller Anfang ist gemacht, ne? Und man zeigt ja, dass man dem Thema eine Relevanz beimisst. Und ich habe noch so als letzte Frage an dich. Du hast ja gesagt, dass du auch viele Frauen coachst. Was beobachtest du hier und was würdest du Frauen gerne noch so mit auf den Weg geben? Wenn du jetzt mal so die Gelegenheit hast, die ganzen Hörerinnen hier so auch zu erreichen, aus deiner Erfahrung, aus deinen Coachings heraus, was möchtest du ihnen einfach noch sagen, so wenn es auch um die Entwicklung von Potenzialen von sich selbst geht?
Also mein Haupt-Takeaway habe ich wahrscheinlich schon gesagt vorhin, und zwar die eigenen Stärken in mehr Selbstbewusstsein ummünzen. Ich sagte ja, die Frauen sind disziplinierter, also so erlebe ich es jedenfalls im Durchschnitt her, sind reflektierter und diese Reflexion letztendlich umzusetzen in Situationen, um da selbstbewusster aufzutreten.
Und dann machen wir ganz kurz, weil das interessiert mich jetzt nur so von der Methode her. Angenommen, ich wäre jetzt dein Coachie. Wie würdest du sowas, also wie könnte ich das machen konkret?
Beispiel, du hast eine Situation, so ein Konflikt oder sensible Situation und du bist nicht schlagfertig genug. Ja? Oder du weißt, da kommt bestimmt wieder der Kollege, die Kollegin, wer auch immer, und der bringt was und im Nachhinein fällt dir halt ein, auch hättest du das gesagt oder hättest du das gesagt. Und durch Reflexion vielleicht oder auch Vorbereitung, Planung und Disziplin diese Situation antizipieren, zu überlegen, da könnte wieder jemand kommen und dir dieses oder jenes an den Kopf werfen. Und was kannst du dann oder wie solltest du dann darauf reagieren? Und sich diese zwei, drei möglichen Antworten parat legen, damit man sie dann in der Situation bringen kann und spontaner ist, als man es vielleicht sonst wäre oder wo man erstmal sich nicht darauf vorbereitet hat. Das ist jetzt vielleicht ein ganz simples Beispiel.
Okay, also jetzt habe ich verstanden, weil eine meiner Stärken Disziplin oder Organisationstalent ist, dass ich gucke, wie kann ich das in so einer Situation für mich nutzen? Und zwar, dass ich mich einfach gut vorbereite auf solche Situationen, die immer wieder kommen. Okay.
Oder halt zu überlegen, wenn eine Stärke ist, sehr charmant zu sein, zu überlegen, mit welchen charmanten Gegenäußerungen könnte man den Gegenüber entwaffnen.
Ja,
und die
Lacher
auf seiner Seite haben. Anstatt dass man eventuell betreten guckt.
Ja. Okay. Ah, schön, kann ich total was mit anfangen. Ich würde immer, eine meiner Stärken ist, glaube ich, Authentizität. Und ich würde sofort denken, ich versuche immer authentisch in dem Moment genau zu gucken, was empfinde, was fühle ich gerade und das ein Stück weit zu spiegeln. Und ich würde mir dann wahrscheinlich überlegen, so, das irritiert mich gerade, können Sie es nochmal wiederholen? Irgendwie, ja, okay, kann ich sofort was mit anfangen.
Gut. Oder andere, ich sagte ja, Frauen sind reflektierter oder auch bereit, sich zu verändern, zu verbessern. Wenn man so ein Meeting hat zwischen Kollegen oder Kolleginnen und dann stellt man plötzlich fest, die andere Kollegin, die hat irgendwas ein Fauxpas gemacht, wo du vielleicht dir dann denkst, oh, das hätte ich jetzt aber nicht gemacht. War jetzt aber nicht so schlimm, das Meeting ist zu Ende, man geht auseinander und sagt aber nichts, weil es war jetzt doch nicht so schlimm. Hätte dieser Kollege, diese Kollegin mir vorher aber gesagt, du gib mir mal Feedback, wie ich so bin und was ich noch verbessern kann, dann würde man nach dem Meeting zu dem hingehen und sagen, du guck mal, da hast du die Situation gehabt, das hätte ich noch ein bisschen anders gemacht. Ne? Also dann wiederum diese Stärke nutzen, dafür kann dann auch so ein Netzwerk wiederum gut sein, wo man solche Situationen mal besprechen kann. Du guck mal, ich habe diese oder jene Situation, wie soll ich darauf reagieren? Und dann sagt die andere, das habe ich schon so gemacht, das hat immer gewirkt. Ja. Und das ist jetzt eigentlich unabhängig von Mann und Frau.
Schön. Ja, super. Ja, klasse. Das war doch nochmal ein schöner Abschluss jetzt für unser Gespräch. Gut, dann danke ich dir an der Stelle, dass du mir hier Rede und Antwort gestanden hast.
Gerne, hat Spaß gemacht und dann noch einen schönen Tag oder alles Gute.
Ja, danke schön. Danke, Udo.